the Saints 45. Madison, the tailback. Play action for Kirk from under center. Straight drop. Kirk trying to win it to Thielen. Caught at the five.
Shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk, dem offiziellen Podcast der Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Regulators! Mount up! We're coming!
Eric Kendricks has picked off Andy Dalton again. Vikings ball! Cousins from under center goes back to pass. Straight drop. Passing right. Jefferson, yes, on the run! 40-30! Angles left to the 20!
Goal und hallo, hier ist der Purple People Talk in Woche 3 der NFL-Saison 2023. Ich bin Marc, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Heute mit mir dabei Stefan Starke. Hallo Stefan.
Hi Marc, hab Lust auf Woche 3, hab Lust das Spiel mit dir vorzubereiten. Let's go.
Ja, sind wir mal gespannt, was am Sonntag passiert. Die 0-2 Minnesota Vikings gegen die 0-2 Los Angeles Chargers. Man kann fast von einem Krisentreffen sagen, was man vielleicht auch vor der Saison so nicht unbedingt erwartet hätte. Da wollen wir nachher mal etwas genauer drauf eingehen, welche Mannschaft zumindest es hoffentlich schafft, das Ruder rumzureißen. Bevor wir nach vorne schauen, wollen wir noch einmal kurz etwas zurückblicken in die jetzt laufende Woche. Nicht auf das Philly-Spiel, das hast du ja schon, Stefan, mit Peter in aller Ausführlichkeit getan, sondern was auch in der Review Thema war: Die Vikings haben sich tatsächlich verstärkt unter der Woche, und zwar doppelt. Einmal die doch von eigentlich fast allen Fans lang ersehnte Verstärkung in der Interior O-Line, da wahrscheinlich der am prominentesten oder am besten verfügbare Name, Dalton Reisner, ist verpflichtet worden. Free Agency Guard, der hoffentlich möglichst bald, vielleicht jetzt schon, Ed Ingram ersetzen könnte. Und dann für mich zumindest etwas überraschend via Trade, vorhin kam noch so ein bisschen Nachrichten raus, was da genau alles die Modalitäten des Vertrags war oder des Abschlusses war, Cam Akers von den Rams. Lass uns aber mal chronologisch bleiben, fangen wir mal an mit Dalton Reisner. Sicherlich, meine ich zumindest, eine Verstärkung auch nötig. Wie würdest du das einordnen, sowohl sportlich als auch finanziell?
Ja, die Gebete der Vikings-Fans wurden erhört. Ich glaube, so kann man das sagen. Das ist sehr lustig, weil ich, wie du gesagt hast, ich habe mit Peter die Review aufgenommen, und wer die Review gehört hat, der weiß ja, dass ich mich da so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt habe, weil ich gesagt habe, ich wünsche mir einfach, dass das jetzt mal in eine klare Richtung geht, klarer Rebuild. Dann müssen wir verkaufen, müssen wir Spieler abgeben über Trade. Oder wir müssen eben kaufen, in dem Fall klar, dass man doch noch gewinnen will dieses Jahr, trotz des schlechten Starts. Und die Folge war noch nicht mal abgeloadet und da wurde schon Reisner gesigned. Wie du sagst, auf jeden Fall eine Verbesserung. Der wird wahrscheinlich als Right Guard-Ersatz für Ingram spielen. Ist ein bisschen die Frage, ob er schon am Sonntag spielt oder nicht, aber mittelfristig auf jeden Fall. Ein Jahr, 2,6 Millionen. Deutlich günstiger, als ich dachte. Ich dachte eher, dass der auf ein volles Jahr vielleicht eher so an die 7 Millionen kratzt. Jetzt spielt er zwei Spiele weniger, mindestens zwei Spiele weniger und verdient 2,6. Reisner wurde von den Broncos vor 4 Jahren gedraftet, also seit 2020 in der Liga. Hat sich dadurch immer ausgezeichnet, dass er so ein Average zu Below Average Runblocker ist, aber wirklich ein sehr guter Passblocker. Da wird er auf jeden Fall helfen, da wird er riesige Schritte gegenüber Ingram machen. Vielleicht nicht in den ersten 2, 3 Spielen, aber dauerhaft schon. Genauso ein Spieler, den diese O-Line meiner Meinung nach gebraucht hat, der hilft, dass dann eben hoffentlich ein Ezra Cleveland vielleicht der Weak Link ist. Und das ist ein großer Unterschied, ob du ein Ezra Cleveland als Guard hast, der so der viertbeste Spieler oder vielleicht sogar der drittbeste Spieler der O-Line ist, oder ob Ezra Cleveland, der so grundsolide, ein bisschen unterdurchschnittlich würde ich ihn nennen, ob der dein schlechtester Spieler an der O-Line ist. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn Ezra Cleveland dein schlechtester Spieler ist, dann sieht die Sache schon deutlich besser aus. Ich habe mir so ein bisschen die Mühe gemacht, ein paar Statistiken ausgewertet zu Risner, und da kam so raus, dass der in jedem Jahr, in dem er gespielt hat, gegenüber den Vikings Guards, die da gleichzeitig für die Vikings gespielt haben, mindestens der zweitbeste von diesen drei ist. Also zwei Vikings Guard und er war immer der zweitbeste, meistens sogar der beste. Wenn man jetzt nach Pass-Blocking Efficiency geht oder auch einfach nach PFF-Grade. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Der Spieler tut uns gut. Das ist auf jeden Fall eine Schwachstelle im Kader. Es ist jetzt wahrscheinlich so, dass Ed Ingram kurz oder lang ins zweite Glied rückt. Vielleicht kann der noch ein bisschen lernen. Aber ist ein klarer Move, dass man sagt, man möchte dieses Jahr noch gewinnen. Und ich denke, wir können uns alle darauf freuen. Das wird auf jeden Fall eine Verbesserung des Kaders sein.
Das denke ich auch. Ich glaube auch, können wir eigentlich fast für alle sprechen, die da jetzt wirklich mal aufatmen, dass wahrscheinlich die größte, zumindest eine der größten Schwachstellen im Kader jetzt endlich oder vermeintlich gestopft wurde. Abwarten muss man natürlich auch, was dann tatsächlich passiert. Aber ich kann mich auch daran erinnern von ein paar Wochen, wo wir so ein paar Wunschgedankenspiele noch durchgegangen sind, wo ich gesagt habe, also quasi seit der Verletzung, seit dem Ausfall von Josh Klein wünsche ich mir mal einfach einen soliden Guard neben dem Center, und ich hoffe, dass wir das jetzt haben. Und dann braucht sich eigentlich die Line nicht verstecken einem durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Guard, vielleicht einen durchschnittlichen Center und zwei Top-Tackle. Wenn man sagt, eine durchschnittliche Line reicht eigentlich schon aus. Und wenn wir so jetzt sogar eine durchschnittliche Line haben mit zwei Spielern auf den Außenpositionen, mit vielleicht sogar Elite-Potenzial, kann das vielleicht tatsächlich was werden? Gerade auch das Laufspiel, aber da kommen wir nachher sicherlich noch zu, was ja bis jetzt nicht unbedingt das Prunkstück dieser Offense war. Apropos Laufspiel, es gab gestern noch eine weitere Verpflichtung. Ich sagte es eben schon, für mich zumindest überraschend. Ich hatte das jetzt nicht so auf dem Schirm. Cam Akers kommt via Trade. Was man liest, wir tauschen ein 2026er Sechstrunden-Pick gegen einen 2027er Siebtrunden-Pick, aber was gerade noch so durchgesickert ist, wahrscheinlich wohl nur, wenn er 500 Scrimmage-Yards schafft. Also ich denke, Risiko ist da gleich null. Cam Akers, 2020er Draft-Pick, glaube ich, von den Rams. Second Rounder, war lange Zeit Starter, ist jetzt so ein bisschen in die zweite Reihe gerückt. Die Frage ist, welche Rolle soll er bei uns einnehmen? Macht er Mattison Konkurrenz? Ich meine, gut, Kevin O'Connor kennt ihn mit Sicherheit. Der war damals ja bei den Rams in Verantwortung mit, als Akers gedraftet wurde. Und ja, ein bisschen Konkurrenz in unserem Running Back Room kann sicherlich nicht schaden. Aber was meinst du?
Ja, erstmal muss man das so sagen, wie du das gesagt hast. Also de facto gibt man nichts ab. Ja, man zahlt einen Witzpick und der ist jetzt auch noch an Konditionen geknüpft. Also das kann man wirklich als de facto Free Agency Pickup bezeichnen, ja, oder Waiver Claim. Aber man zahlt nichts. Akers war letztes Jahr stark, fand ich. Der war letztes Jahr laut PFF zum Beispiel auf Platz 16 von 50 Running Backs gerankt. Wenn man vergleicht, Mattison war auf Platz 42 von 50 Running Backs und Dalvin Cook, damals auch noch in den Vikings-Farben, war tatsächlich letzter dieser Liste. Dieses Jahr ist es ein bisschen komisch. Also er hat sich wohl sehr mit dem Head Coach Sean McVay angelegt. Immer mal wieder, dass er dann nicht trainiert hat, dass er nicht gespielt hat. Dementsprechend, wenn er gespielt hat, war die Leistung auch ziemlich schlecht dieses Jahr, muss man schon so sagen. Insgesamt wird er aber unserem sehr jungen, unerfahrenen Running Back Room wirklich helfen. Primär tatsächlich, denke ich, als Downback, weil da, wo er am meisten Stärken hat, beziehungsweise wo er am meisten weiterhelfen kann, ist beim Pass-Blocking. Also gerade sowas wie die Blitze lesen und den richtigen Blitzer blocken. Da haben die Vikings-Backs bisher alle Probleme, besonders die, wo spielen sollen, also Mattison und Chandler. Und ja, am Ende wird er, denke ich, schon am Sonntag spielen, in einer sehr kleinen Rolle, und die wird er dann langsam aufbauen. Und der große Verlierer dieses Deals ist meiner Meinung nach Ty Chandler, der eigentlich genau diese Rolle spielen sollte, der zweite Running Back, der besonders im Third Down reinkommt. Der aber, ja, man muss das so sagen, die Coaches scheinen ihm nicht zu vertrauen. Es ist immer wieder das Gleiche. Man hat ja auch Miles Gaskin, einen anderen Veteran, schon geholt, von dem man es wohl anscheinend auch nicht so überzeugt sein sollte. Ja, am Ende tut ja Cam Akers nicht weh, der verbaut dir nichts. Es sei denn, du heißt halt Ty Chandler, weil dann nimmt er dir die Snaps weg und das sieht nicht gut aus. Wir dachten, der könnte das werden, nachdem Kanan Wongwu ja so langzeitverletzt inzwischen schon ist. Aber ja, das ist, denke ich, die logische Entscheidung von diesen Kommentaren, die man immer unterschwellig gehört hat in den Pressekonferenzen, aber auch in den Preseason-Spielen, dass Chandler einfach noch nicht da ist, wo ihn, glaube ich, große Teile der Fanbase hätten, dass er diesen zweiten Running Back Spot übernehmen kann. Gleichzeitig muss man sagen, um das nochmal anzuhängen, Madison bleibt, denke ich, der First Running Back, aber auch da muss man sagen, der hat keine gute Saison bisher gespielt, der hat viel, ich habe so das Gefühl manchmal, der vertraut seiner O-Line nicht, was irgendwo verständlich ist, weil die O-Line gerade im Run-Blocking nicht funktioniert, aber dass der dann immer schaut, dass er ja schnell an die Line of Scrimmage kommt, dass er zumindest keine negativen Yards kriegt, weil er eben dieser O-Line nicht vertraut und sich dann aber nicht geduldig genug präsentiert, um zu sagen, ich warte, bis mein O-Liner den Block wirklich so stellt, dass, wie ich ihn brauche, dass ich vorbeiziehen kann. Und dementsprechend ist dieses wirklich schwache Running Game der Vikings so ein Produkt aus einer schlechten Run-Blocking-O-Line und bisher leider auch einem schlechten Running Back. So klar muss man das, denke ich, sagen.
Kann man natürlich nur hoffen, dass durch die Verpflichtung von Akers vielleicht Madison auch noch ein bisschen angespornt wird. Das zusammen mit der Verpflichtung von Dalton Reisner. Vielleicht führt das alles dazu, dass die Vikings jetzt das zumindest in die Tat umsetzen können, was sie vor der Saison immer gepredigt haben, nämlich die wollen das Run-Game mehr etablieren, mehr über den Run ins Spiel kommen. Jetzt nicht so wie ganz früher der Oldschool-Football, aber doch etwas mehr als letzte Saison. Das haben wir auch, haben ja auch die ein oder andere Off-Season-Verpflichtung gezeigt. Und da muss man schauen. Ich muss bis jetzt auch ein bisschen Abbitte leisten oder mich entschuldigen. Ich bin ja jetzt mittlerweile nicht mehr so, weil ich war ja in der Offseason der komplette Madison-Believer, was auch das Fantasy-Value anbelangt. Und ich habe den, glaube ich, in, ich weiß gar nicht, 6 meiner 8 Ligen habe ich den und habe mehr oder weniger alle anderen ausgelacht, dass die den an 20 oder so noch haben liegen lassen. Und ich dachte, das ist absolut der Leadback, der die Fantasy-Punkte bringt. Hab den auch beworben und naja, vielleicht hilft er mir jetzt dabei, dass ich nicht ganz als Depp da stehe, aber wieder Fantasy ist egal. Hauptsache ist, dass die Vikings das Run-Game etablieren und wer dann den Ball einigermaßen bewegt, ist ja, denke ich mal, zweitrangig. Du hast es eben angesprochen. Die Verpflichtungen zeigen, ihr habt es auch in der Review vom Eagles-Game gesagt, wo die Vikings wohl noch hinwollen oder an was die Vikings gegebenenfalls noch glauben. Ich denke, man kann diese beiden Aktionen diese Woche so werten, dass zumindest das Front Office oder die Verantwortlichen davon überzeugt sind, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, diese Verpflichtung zu tätigen, in dieser Saison noch was zu reißen. Ne?
Ja, also ich habe es schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, die Vikings sind ja jetzt auch nicht das klassische 0-2-Team, das muss man auch sagen. Die sind, ich sage es jetzt ja nochmal, genauso wenig das 0-2-Team dieses Jahr, wie sie das 13-Siege-Team letztes Jahr waren. Ich denke, das weiß man im Front Office. Das heißt jetzt nicht, dass die Siege von automatisch kommen, aber man sollte, wenn man den Ball ein bisschen fester hält, ein bisschen sicherer hält, vielleicht doch den einen oder anderen Sieg noch einheimsen. Und ich denke, das Front Office sieht einfach, dass die NFC North dieses Jahr durchaus offen ist, auch mit 2 Niederlagen zum Start hin. Und ja, jetzt kommt tatsächlich ein wichtiges Spiel meiner Meinung nach, weil wenn du 0-3 startest, dann ist zwar immer noch alles drin, aber die Chiefs kommen in Woche 5, wenn ich es weiß, und die Chiefs sehen schon wieder verdammt gut aus, auch wenn sie ein bisschen anders gut aussehen, wie sie sonst aussehen, indem sie eine Defense nämlich haben. Und da kannst du dann auch nicht erwarten, dass du das gewinnst und dann stehst du nach 5 Wochen 1-4, sagen wir mal, dann sieht die Sache schon sehr düster aus. Also dieses Spiel jetzt gegen die Chargers, das ist schon ein richtungsweisendes meiner Meinung nach. Gerade letzte Woche in Philadelphia kannst du nicht erwarten, dass du gewinnst, aber jetzt zu Hause gegen die Chargers jetzt sollte es schon mal was werden. Und ich weiß nicht, wie die zwei Neuzugänge da weiterhelfen können. Gucken wir später nochmal genauer auf das Spiel. Aber das hat jetzt schon wirklich so ein bisschen Endspielpotenzial für mich. Weil mit 0-3 und die Chiefs zwei Wochen später an die Tür klopfen, das sieht schon düster aus.
Das ist richtig, aber ich nehme da mal zwei Sachen mit. Einmal, man hat auch den Division-Sieg nach wie vor selbst in der Hand. Es hat noch kein einziges Division-Duell stattgefunden. Das heißt, da ist noch mehr oder weniger alles möglich. Und es ist sicherlich auch jetzt am Sonntag eine Charakterfrage des Teams, weil die haben weder gegen die Bucks und vor allem auch nicht gegen die Eagles eigentlich, so komisch das klingt, ein schlechtes Spiel gemacht. Also es ist ja nicht so, das klang ja auch bei uns schon durch, dass zum Beispiel die Eagles uns da wie letztes Jahr an die Wand gespielt haben, dass wir das Ding verloren haben, sondern wir haben das Ding ganz einfach alleine verloren. Also wenn man sieht, was da für Turnover waren, auch in den ersten beiden Spielen, wenn man, und das sind halt Sachen, an denen kann man arbeiten. Also das zeigt halt, klammern wir das Run-Game mal aus oder die Run-Offense oder von mir aus auch die Run-Defense. Grundsätzlich hat die Mannschaft Potenzial und ist in der Lage, auch gegen einen der Top-Contender der NFC zumindest auswärts mitzuhalten und über Strecken teilweise auch dort wirklich dicht dran gewesen zu sein. Und wenn man dort sich nicht selber das Leben schwer gemacht hätte, glaube ich, wäre das ganz anders gewesen. Das ist, glaube ich, tatsächlich was, wo man Mut schöpfen kann. Du hast es gerade in deiner Argumentation angesprochen. Je nachdem, wie das am Sonntag ausgeht, mit 1-2, selbst mit 0-3 ist noch nicht alles verloren. Die Frage ist nur, selbst wenn es jetzt 0-3 stehen sollte, wenn man das für Woche sagt, ist es noch nichts verloren. Irgendwann kommt man da nicht mehr raus. Also ich glaube, man sollte jetzt tatsächlich, so schnell es irgend geht, da den Hebel umlegen oder was weiß ich, dass wir da einigermaßen jetzt in die Gänge kommen. Das dürfte, glaube ich, schon eine Weichenstellung sein jetzt für die kommende Saison, unabhängig vom Rekord.
Ja, ich meine, wir haben in der Season Preview, da warst du auch dabei und noch ein paar andere, haben ja schon gesagt, dass der Start der Saison einfach auch ein schwerer Spielplan innehält. Das wird leichter, gerade im zweiten Drittel. Hier ist dann im dritten Drittel zu diesem großen und wichtigen Divisional-Aufeinandertreffen kommt. Aber klar, also irgendwie die Hypothek, die du jetzt schon holst, die ist nachher schwierig zu holen, schwierig wieder einzulösen, sage ich mal. Es ist nun mal so, dass du wahrscheinlich, vielleicht reichen 9 Siege in der NFC North, aber selbst wenn du sagen würdest, 9 reichen, hast jetzt, sagen wir mal, nach dem Chargers-Spiel wirklich die dritte Niederlage, dass selbst das wäre dann, lass mich kurz rechnen, dass du in den letzten Spielen 9-5 gehst, ja, und dann kommt noch dazu, dass du in den Spielen, da werden zwar die Gegner leichter, aber wir haben das auch schon besprochen, die NFC hat dieses Jahr ein Heimspiel weniger und du hast jetzt schon mit den Chargers das zweite Heimspiel, also hättest du 2 Heimspiele weniger, weil wir in den ersten 3 Spielen eben schon 2 Heimspiele haben. Also klar, die Gegner werden leichter, aber irgendwann geht die Mathematik nicht mehr auf, weil irgendwann musstest du so viel gewinnen in der in den späteren Spielen, die mit den potenziell leichteren Gegnern, dass du dir da gar keinen Ausrutscher erlauben darfst. Und wenn wir eins wissen von den Vikings, ist, dass immer ein Ausrutscher geht. Das geht positiv, aber das geht auch sehr gut in diesem Team negativ, wie wir wissen. Und ich hatte zum Beispiel gedacht, gegen die Bucks in Woche 1 gibt es einen sicheren Sieg. Das ist meiner Meinung nach immer noch, auch wenn die 2-0 stehen, eins der schlechteren Teams der Liga. Aber gut, so ist es mal. Das ist Football, das ist besonders Woche 1. Da passieren weirde Dinge. Und ja, also jetzt gegen die Chargers zählt. Das muss man schon so sagen.
Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass dieser von dir angesprochene negative Ausrutscher vielleicht tatsächlich in Woche 1 der war und wir bleiben jetzt für den Rest der Saison davon verschont. Klar, eine Niederlage in Philly, so vermessen können wir nicht sein, das als Ausrutscher zu bezeichnen. Wenn wir mal schauen, die Chargers kommen auch mit 0-2 zu uns. Die haben nicht weniger Druck. Die haben ja auch sicherlich hohe Ambitionen bei sich, spielen Sicherlich in einer etwas schwereren Division, aber das ist klar, wenn du mit den Chiefs in der Division bist, bist du eigentlich nie der Favorit auf den Division-Sieg. Aber dennoch haben ja nicht wenige die Chargers als zumindest Playoff-Kandidaten auf dem Zettel. Jetzt sind sie auch 0-2 gestartet. Erste Woche okay gegen die Dolphins, wo alle sagen, ein mega Spiel von, zumindest ein unterhaltsames Spiel von beiden Mannschaften. Dann haben sie sich aber den Ausrutscher gegen die Titans geleistet. Jetzt ist natürlich die Frage, sie kommen nach Minnesota. Wenn wir jetzt mal vorausschauen, bevor wir ins Detail gehen, einfach mal so aus dem Bauch raus, was würdest du sagen, wer von den beiden hat da den größeren Druck?
Na gut, da es ein Heimspiel ist, muss man das so ein bisschen abwägen, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass die Chargers mit 0-2 viel mehr enttäuschen als die Vikings aktuell. Unabhängig davon, wie dieses 0-2 zustande gekommen ist, aber es ist einfach so, dass die Vikings wirklich offen mit Kwesi und auch Kevin O'Connell wirklich offen kommuniziert haben dieses Jahr, dass das ein Competitive, aber vor allen Dingen ein Rebuild-Jahr ist. Und die Chargers, bei denen sieht es genau anders aus. Justin Herbert hat einen sehr, sehr teuren Vertrag unterzeichnet, für mich zu Recht, für andere weniger zu Recht. Ist aber jetzt weniger wichtig. Es geht eher darum, dass der ab nächstes Jahr reinknallt. Und das heißt auch, dass sie den dieses Jahr zum letzten Mal günstig haben. Und wer sich ein bisschen mit Rosterbildung auskennt, ein bisschen mit Quarterback-Verträgen, der weiß, ein Quarterback auf dem Rookie-Contract, der gut spielt, ist eine unheimliche Waffe, einen unheimlichen Vorteil gegenüber den anderen Teams. Das heißt, die Chargers haben jetzt eigentlich die riesige Chance, was zu machen, weil sie wirklich einen guten Quarterback haben, zu dem sie sich committed haben, der aber dieses Jahr noch relativ günstig ist. Und wenn du da 0-2 startest, das sieht schon nicht so gut aus. Bei den Bengals ist es ein bisschen ähnlich, aber da hat sich der Quarterback verletzt. Von daher ist es dann doch wieder eine andere Geschichte. Aber klar, die Chargers haben dieses Jahr mehr zu verlieren als die Vikings. Das ist, denke ich, relativ klar. Und wenn die 0-3 gehen, ja, ich weiß nicht, der Head Coach Brandon Staley ist da auch alles andere als außerhalb der Kritik. Der steht auch jetzt schon sehr unter Feuer. Und da könnte es gut brennen, ja, wenn die 0-3 gehen. Also auf jeden Fall mehr als bei den Vikings, wo alles relativ gesettelt ist und wo man sagt, ja, 0-3 will keiner gehen, aber ich glaube nicht, dass da Köpfe rollen werden.
Das kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Also ich glaube auch nicht, dass im Gegensatz zu Brandon Staley tatsächlich Kevin O'Connell irgendwie auf dem Hot Seat oder so sitzt. Das denke ich auch keinesfalls. Dann denke ich, können wir uns das Spiel mal genauer anschauen. Gehen wir mal in die Preview rein. Wenn du nichts dagegen hast, du hast Justin Herbert gerade angesprochen, lass uns doch mal mit der Chargers Offense gegen unsere Defense beginnen. Unsere Defense bis jetzt, zumindest was die Passing Defense anbelangt, für mich, für die meisten anderen wahrscheinlich auch, doch eine Überraschung der Saison bisher, auch wenn man sieht, gegen welche Receiving Cores wir bis dato aufgelaufen sind. Das waren ja schon deutlich starke Duos mit am Anfang Evans und Godwin, dann mit AJ Brown und Devonta Smith. Jetzt kommen Keenan Allen und Mike Williams, auch nicht unbedingt Laufkundschaft. Sicherlich, wobei ich persönlich halte Justin Herbert für den besseren Quarterback als Jalen Hurts, von daher glaube ich auch nochmal eine etwas größere Herausforderung. Und beim Run Game der Chargers muss man mal schauen. Austin Eckler war verletzt, hat jetzt gestern immer noch nicht trainiert. Heute wissen wir es jetzt noch nicht, weil der Injury Report noch nicht raus ist. Wie würdest du da die entscheidenden Matchups einschätzen? Also, wie gesagt, unsere Secondary gegen gegen das Receiver-Duo, unser Pass-Rush gegen die O-Line und vor allem, was ist, wenn die Chargers auf das Laufspiel setzen? Können wir da diese Woche ein bisschen was entgegenhalten?
Ja, also das sieht nicht gut aus für die Vikings Defense. Ich hätte mir naja, gut, jetzt machen wir das so rum. Ja, also die Chargers sind aktuell das effektivste Running Game oder stellen aktuell das effektivste Running Game der NFL. Die benutzen das gar nicht so oft, aber wenn sie es benutzen, sind sie sehr effizient. Und insgesamt sind sie in Top 5 Offense nach der EPA per Play Statistik zumindest. Die Vikings haben eine gute Passverteidigung, eine bessere Passverteidigung, als man dachte zumindest. Ligaweit ist es aktuell ziemlich genau Mittelmaß, was aber absolut okay ist. Wer wirklich helfen würde in diesem Spiel, ist meiner Meinung nach Davenport, der eigentliche zweite Edge Rusher, der sich aber im ersten Spiel den Knöchel verletzt hat und seitdem, der hat genau 4 Snaps gemacht und seitdem auch gestern nicht trainiert hat und der fehlt wirklich an allen Ecken und Enden, weil was wir gelernt haben, das wussten die meisten Zuhörer dieses Podcasts schon, aber das lernen wir auch dieses Jahr wieder, ist, dass DJ Wonnum, unser dritter Edge Defender, einfach kein Starter ist. Der hat einfach nicht die Qualität dafür. In einem dünnen Roster ist er eben gerade so Edge Nummer 3. Das sagt schon viel aus. Der muss jetzt dieses Jahr wieder viel spielen. Und da ist auch immer, also die Entwicklung bleibt da so ein bisschen aus, das ist leider so. Und so muss man feststellen, dass wir am Ende wieder Hunter haben, der den Pass rushen kann und sonst nichts. Und das reicht einfach gegen diese O-Line nicht. Ja? Und das Duell an der Line of Scrimmage geht in dieser Runde ganz klar an die Chargers. Allein weil sie mit dem Left Tackle Rashawn Slater und dem Center Corey Linsley zwei sehr, sehr starke Spieler dort haben. Und dann ist das so ein bisschen schade, weil die Chargers sind gar nicht so unähnlich wie die Vikings aufgebaut. Die haben auch diese riesige Schwäche auf Guard, indem sie zwei Guards haben, die wirklich im Pass-Blocking schlecht sind. Aber die Vikings haben einfach keinen Inside-Pass-Rush. Die haben da keinen Spieler, der das irgendwie ausnutzen könnte, meiner Meinung nach. Ich hatte ja mal von Kyrus Tonga geträumt, der so ein Breakout-Season haben könnte. Aber der spielt überhaupt nicht, warum auch immer. Und sonst hast du niemanden, der inside den Pass rushen kann. Das ist ein bisschen schade. Ja? Dementsprechend geht die, wenn du einfach nur O-Line gegen D-Line guckst, geht das Duell klar an die Chargers. Jetzt kommt natürlich unser Defensive Coordinator Brian Flores rein, der das weiß und der sowieso sehr aggressiv spielt und der wird wieder ohne Ende blitzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Blitzen bedeutet natürlich dann immer das Risiko, dass deine Corner verbrannt werden, weil sie One-on-One gegen die Wide Receiver spielen. Da haben die natürlich mit Mike Evans, Entschuldigung, Mike Williams und Keenan Allen zwei sehr gute Wide Receiver. Muss man schauen, wie das läuft. Die Chargers werden sicher den Ball bewegen können, sowohl über den Lauf als auch über den Pass. Was mir aufgefallen ist, so die letzten zwei Spiele, dass wir dachten ja, Mekhi Blackman ist so dieser dritte Cornerback-Starter. Ist er gar nicht. Tatsächlich spielen die Vikings sehr oft mit drei Safeties anstatt mit drei Cornern. Und dann spielt Josh Metellus, der hat schon 113 Snaps, während Blackman in Klammern nur 29 Snaps hat. Und Metellus macht das auch gut. Ist halt eigentlich eher ein Safety, wie das dann im Slot aussieht gegen einen wirklichen Wide Receiver, der auch Klasse hat, wie ein Keenan Allen zum Beispiel. Müssen wir mal sehen. Ja, jetzt komme ich ganz zum Schluss zu meiner Analyse von der Vikings Defense gegen die Chargers Offense zu einem Punkt, der den Vikings-Fans vielleicht Hoffnung macht. Und zwar, ich habe wirklich lange Daten gesuchtet und studiert heute. Und mir ist aufgefallen, dass Justin Herbert gegen den Blitz ziemlich schlecht aussieht. Man muss jetzt sagen, es sind zwei Spiele gespielt und er hat, glaube ich, genau 29 Dropbacks, no, Entschuldigung, 19 Dropbacks nur, indem er geblitzt wurde. Aber in diesen 19 Dropbacks sieht er schon signifikant schlechter aus wie ohne den Blitz. Und zum Beispiel Yards per Attempt. Also der wirft bei Dropbacks, in dem der Gegner nicht blitzt, wirft er für 7,9 Yards pro Versuch Raumgewinn. Gegen den Blitz wirft er bei 4,8 Yards. Das sind mehr als 3 Yards weniger. Das ist schon ziemlich krass. Und am meisten ist diese PFF-Grade, die wirklich komplett runterfliegt von ohne Blitz 79, was Top 10, würde ich sagen, ist, zu mit Blitz 49, also wirklich um 30 Punkte. Muss man mal sehen, ob das einfach nur daran geschuldet ist, dass der in 19 Dropbacks einfach ein, zwei Fehler gemacht hat, oder ob das vielleicht das ist, wo die Vikings Defense angreifen kann. Wenn, was wir wissen ist, dass Brian Flores den Blitz bringen wird. Der wird da angreifen, der wird attackieren. Das ist einfach ein Flores DNA so und gleichzeitig weiß unser Defensive Coordinator auch, dass wir diese Schwachstellen Entschuldigung, in der defensiven Line haben. Und da wäre so die Hoffnung für die Vikings, dass Herbert diesen Trend, diesen leichten Trend, der wirklich aktuell wirklich schlimme Zahlen sind, aber nochmal, das sind nur 19 Dropbacks, muss man mal abwarten, aber dass dieser Trend anhält und die Vikings da was rausmachen können.
Das hoffen wir, wie du schon sagst, dann wahrscheinlich auch, aber es war, glaube ich, so ein bisschen auch ein Grund dafür die ganze Saison, dass die Secondary verhältnismäßig gut aussieht im Vergleich zu letzten Jahr. Du hast es angesprochen, also wir bewegen uns da im Mittelmaß. Das denke ich mal, jeder vor der Saison sofort unterschrieben hätte, wenn man so eine Secondary aufs Feld bringen könnte. Da zumindest mein Eindruck auch so ein bisschen, nicht nur die Philosophie von Flores, sondern auch vielleicht ein bisschen die einzige Option, dass man sagt, okay, komm, ein vernünftiger Pass-Rush entlastet auch die Secondary und hilft der Secondary auch tatsächlich.
Ja, der muss halt durchkommen, das ist natürlich immer eine Sache. Letztes Jahr hatten wir genau das Gegenteil an Defensive Coordinator, da haben wir hier teilweise im Podcast in unsere Mikrofone geschrien, dass das so nicht weitergehen kann, dass wir mit diesen 100 Paper Cuts einfach zerstört werden, weil man immer Zeit hatte und immer den Ball angebracht hat. Ich meine, man hat es auch gegen Eagles gesehen, da gab es auch einen langen Touchdown von Devontae Smith gegen uns, wo ich glaube, CeeDee Jackson drin war, der dritte Safety, der inzwischen der vierte Safety inzwischen ist. So. Wenn da natürlich einer einen Fehler macht, dann kriegst du natürlich die 80-Yards-Bombe. Das muss man auch sehen. Ne? Aber mir ist sowas, glaube ich, lieber, gerade mit jungen Cornern, die so oder so immer mal wieder Fehler haben, dass man dann eben auf dieses Big Play geht. Entweder die Defense macht das Big Play oder die Offense macht das Big Play, aber nicht das Gleiche, nicht so ein Quatsch, Entschuldigung, den wir letztes Jahr hatten, dass die Defense immer so 15 Yards abgibt und der Gegner dann kontinuierlich übers Feld laufen kann. Und da bin ich froh, dass wir einen neuen Defensive Coordinator haben.
Das ist ja auch genau das, was wir in den verschiedenen Previews schon besprochen haben und auch mehr oder weniger in Anführungszeichen vorausgesagt haben, dass es vom Scheme her ganz anders wird, dass wir sicherlich mehr Turnover forcieren werden, dass wir deutlich mehr aggressiver spielen, und dass man deswegen zwingend halt pro Spiel ein, zwei Big Plays einfach nicht verhindern kann. Aber wie du schon sagst, das ist eine Philosophiefrage und ich glaube, so ist tatsächlich mit der Mannschaft das auch der richtigere Weg. Ja. Wenn wir jetzt das Spielfeld mal umdrehen, jetzt haben wir schon gesagt, Justin Herbert mit der Offense gegen unsere Defense, wie sieht es andersrum aus? Jetzt sind auf Seiten der Chargers, wenn man mal schaut, mit Joey Bosa und Khalil Mack, zumindest von den Namen her, zwei, Klammer auf, ehemalige, Klammer zu, Elite-Pass-Rusher. Jetzt konnten wir unsere O-Line etwas verstärken, zumindest auf den Tackle-Positionen brauchen wir uns sowieso nicht zu verstecken. Bevor wir die weiteren Matchups durchgehen, wie, in Anführungszeichen, entspannt oder stressig wird der Tag für Kirk?
Gute Frage. Es kommt auch ein bisschen drauf an, ob Darius auch spielen kann. Gestern hat er trainiert. Ich weiß nicht, ich aktualisiere immer nebenher Twitter, ob es schon was Neues gibt, aber aktuell gibt es da noch keine Information. Ich denke mal, wenn er gestern trainiert hat, dann spielt er auch, sage ich jetzt mal ganz optimistisch, am Sonntag. Und dann muss ich sagen, bin ich da durchaus optimistisch, weil du hast es schon angedeutet, Bosa und Mac. Klar kann ich jetzt komplett jinxen, aber dieses Jahr haben die noch nicht so performt, wie die Namen, die sie auf dem Rücken tragen, eigentlich anzeigen würden. Ja? Mhm. Du hast zwei No-Names Interior bei den Chargers, die relativ gut den Pass rushen können, meiner Meinung nach, mit Tuli Tulipoloto, das ist der Second Rounder dieses Jahr. Und wo habe ich ihn? Ich habe mir auch aufgeschrieben. Morgan Fox, das sind die beiden Pass-Rusher Inside, die spielen das solide. Und die Vikings Guards sind nun mal schwach. Ich nehme jetzt mal an, dass Reisner noch nicht direkt spielt und wenn er spielt, dass er noch ein paar Anlaufschwierigkeiten haben wird. Die machen mir ein bisschen Sorgen, aber tatsächlich ist diese Seite des Balles viel freundlicher für die Vikings. Das liegt daran, dass die Chargers eine bisher wirklich komplett scheiß Defense haben. Also nach EPA per Play sind die absolut letzter Bodensatz der Liga. Und ich denke, da hat Kirk ein bisschen mehr Zeit als gegen die Eagles und auch mehr Anspielstationen.
Und selbst gegen die Eagles lief das Passing Game ja schon doch sehr gut, kann man sagen, tatsächlich. Ne? Und du hast die Verletzung angesprochen. Ich habe mir gerade auch nochmal den Injury Report der Chargers aufgerufen, auch aktualisiert, aber auch von heute noch nichts Neues, aber zumindest gestern auch Joey Bosa limited im Training mit einer Hamstring-Verletzung. Auch da steht halt noch nicht zu 100% fest, ob er dabei sein wird oder nicht. Wahrscheinlich schon, aber die Frage ist halt, zu wie viel Prozent dann.
Ne? Genau, ja. Ja, und grundsätzlich diese Seite, das habe ich eben gerade schon gesagt, ist deutlich freundlicher. Die Chargers haben niemanden, den Justin Jefferson decken kann. Niemand. Also J.C. Jackson ist ein großer Cornerback oder ein großer Name für einen Cornerback, weil der bei den Patriots mal richtig, richtig gut war. Der ist dieses Jahr absolutes Toast. Und auch alle anderen Cornerbacks. Also die Chargers sind wirklich die schlechteste Defense der Liga nach 2 Spieltagen und das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt davon, dass keiner covern kann. Das geht bei den Linebackern los, die gute Pass-Rusher, also Blitzer sind, aber keine nicht covern können. Das geht über den Nickel-Cornerback, das geht bis zu den Outside-Cornerback. Als Safety hast du Derwin James, der ist natürlich ein riesiger Name und der spielt schon gut. Ist aber ähnlich wie Harrison Smith niemand, den du so 1 gegen 1 als Cover-Safety nehmen würdest. Und der Ball muss bewegt werden. Und Kirk Cousins, das geht ein bisschen unter, finde ich, dieses Jahr, weil wir eben 2 Niederlagen haben und weil auch Kirk schon mal den Ball gefumbled hat. Aber Kirk Cousins spielt aktuell eine Top-Saison. Das sowohl in der Effizienz als auch in dem Volumen spielt er unfassbar. Und da geht richtig was. Also da habe ich richtig Hoffnung, dass man über die klassischen Waffen, natürlich mit JJ vorneweg, aber auch Addison und vor allen Dingen Hockenson, der gegen diese Linebacker meiner Meinung nach viel ausrichten kann, das sollte der Ball bewegt werden können.
Wir haben es ja auch vorm Spiel gegen die Eagles so gesehen, dass wenn die Schwachstellen ausgemacht werden können, da haben das eigentlich alle von uns so gesagt, dass es da die Mitteldistanz ist und das wurde auch so eingesetzt. Mit Hockenson hat ja ein relativ gutes Spiel gegen die Eagles gehabt. Hier können wir jetzt sogar, wenn man dir folgt, nicht nur die Mitteldistanz, sondern quasi überall durch die Luft die Chargers angreifen und wir haben da ja auch, ich würde auch KJ Osborne tatsächlich mit reinnehmen, 3 fähige Receiver, die durchaus mit dem Ball was anfangen können und gefährlich sein können. Sicherlich den besten Receiver sowieso. Und dann noch mit TJ Hockenson, der sicherlich, haben wir auch schon drüber gesprochen, Top 5 Tight End, meine ich, kann man sagen, in der Liga ist. Und wer weiß, vielleicht ja sogar dann über das Passspiel gelingt es endlich mal, was auch das Team ja wünscht, den Lauf vielleicht ein bisschen endlich mal zu etablieren. Bevor du darauf antwortest, wenn mal ganz kurz, ich glaube tatsächlich, es ist ja immer das Gleiche. Kirk spielt eine gute Saison. Er konnte, glaube ich, jetzt auch 2 fehlerfreie Spiele abgeliefert haben und auch wir könnten 2-0 stehen. Ich glaube, trotzdem gibt es immer diese Unverbesserlichen, die bei jedem Sack, die ihm das anlasten, die bei jeder Interception ihm das anlasten, weil sie es einfach wollen. Und das ist ich weiß nicht, wer von euch da draußen die Quarterback-Doku bei Netflix geguckt hat. Kirk Cousins hat da tatsächlich, ich glaube, von Bertie Fuchs damals ein Zitat geklaut, auch wenn er ihn wahrscheinlich nicht kennen wird persönlich. Aber es ist tatsächlich so, wenn Kirk übers Wasser laufen würde, würden die Leute noch sagen, der kann nicht mal schwimmen. Ich verstehe es ganz einfach nicht. Also er ist jetzt sicherlich kein Top-3-Quarterback, aber da muss ich auch einigen Rankings in der Offseason widersprechen. Ich habe Kirk da doch ganz deutlich auch in der letzten Saison in der Top 10 der NFL.
Ja, man muss halt einfach sagen, er ist halt so leicht so ein Scapegoat. Ja? Also ich habe ihn immer so Fringe Top 10, aber gut, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Aber also allein dieser O-Line wieder dieses Jahr, ja, also der Backup-Center ist drin, der Backup-Left-Tackle, der hat sich dann auch wieder verletzt. Ja. Der Right Guard ist seit Jahren ein Problem. Also das und dann selbst Justin Jefferson fängt an zu fumblen und durch die Endzone natürlich noch richtig bitter doppelt. Also dafür macht er die Sache schon ganz gut. Ja, du kannst von ihm halt kein Patrick Mahomes-Sache erwarten. Nein. Aber deswegen ist Patrick Mahomes so besonders, weil es den einmal gibt. Und ich finde auch immer so, immer auf den Raum zu hauen, ist sehr, sehr einfach.
Nein, aber es gab ja tatsächlich Leute, die diesen Fumble, der von der Blindside da quasi weggeflext wurde, die dem Kirk anlasten wollten. Also den hätte, glaube ich, kein Quarterback festgehalten, diesen Ball. Naja. Und du hast es gerade mit JJ angesprochen. Ich glaube, erstens, in dem Moment, klar, das sollte einem solchen Spieler nicht passieren, aber er wollte, glaube ich, einfach zu viel. Natürlich, das ist ein bisschen Übermotivation. Ich glaube, jeder, der, egal auf welchem Level, mal irgendwo an einem Spiel teilgenommen hat, der kann das nachvollziehen. Und auf der anderen Seite, Da gab es ja auch in der Woche davor beim Spiel gegen die Buccaneers irgendwelche Hobbypsychologen, die ihm da schlechte Körpersprache und Egoismus und so vorwerfen wollten. Wenn man mal guckt, wie Jefferson sich unmittelbar nach dem Fumble auch an der Bank und mit den Mitspielern verhalten hat, das hat mir schon eine Menge Respekt abgezollt. Die Reaktion war kein Meckern, kein Lamentieren, sofort alles auf sich nehmen und sagen, Jungs, tut mir leid, mein Ding kommt nicht wieder vor. Und ich glaube, so kann man halt seinem Team auch zeigen, dass man vorangeht. Und auch, das waren für mich zumindest Leaderqualitäten.
Ja, absolut. Und diese Leaderqualitäten hat übrigens auch Kirk Cousins, weil die haben sich danach ja fast überschlagen. Cousins hat gemeint, wenn er einen besseren Ball wirft, muss Jefferson gar nicht für die Goal-Line reachen. Jefferson sagt natürlich, er darf das Ding nicht fallen lassen. Wenn man das vergleicht mit, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber was gestern bei den Chicago Bears abgegangen ist, wie Justin Fields zuerst seinen Offensive Coordinator unter den Bus wirft, um sich danach keine Stunde später wieder vor die Medien zu stellen und sagen, so habe ich das gar nicht gesagt. Die Medien sind schuld und tun das falsch wiedergeben. Und jeder hat halt einfach gehört, was er gesagt hat. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr bei Chicago rumgeiern, weil die haben schon schwer genug. Aber da können es die Vikings durchaus schlechter treffen. Und von daher, Cousins hat auch immer mal wieder ein schlechtes Spiel drin, das hat er dieses Jahr noch nicht drin gehabt, dann kann man ihn auch kritisieren, aber ihn immer so als Sündenbox für alles hinzustellen, es ist einfach sehr einfach aus Fanperspektive.
Ja. Das ist richtig. Und ich glaube halt, dass Cousins jemand ist, wo niemand, der ihn nicht mag, irgendwie objektiv an die Sache rangeht. Also der hat halt keine Chance. Der kann. Da sind wir wieder bei diesem übers Wasser gehen Zitat. Ich glaube, das hat er richtig erkannt. Aber gut, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Wir waren eben kurz bei dem Take, wollte ich gerne noch deine Einschätzung einmal dazu hören, ob es nicht dann vielleicht auch sich in so einem Spiel anbietet, wenn wir auf dem Papier zumindest klare Vorteile haben mit unserer Passing Offense gegen die Passing Defense, ob es nicht dann auch ein Spiel ist, wo es uns gelingen kann, dann endlich mal, was immer gewollt war, den Run auch etwas besser zu etablieren.
Ja, also dieser Run-Defense ist schon deutlich besser der Chargers als bei der Pass-Defense, muss man schon sagen. Die sind da top auf Platz 12. Ja. Also klar wird man immer versuchen, den Ball zu laufen, weil man einfach nicht so eindimensional sein will. Ich hoffe nur, aber das liegt auch an meiner persönlichen Präferenz, wie ich Football mag. Ich mag einfach das Passspiel deutlich lieber als das Run-Spiel. Ich hoffe nur, dass man da nicht so in diese alte Mentalität kommt von wegen Run auf First Down und dann schauen wir mal, so jedes First Down Run. Andererseits mache ich mir bei Kevin O'Connell da auch weniger Gedanken. Man merkt einfach, dass der selber Quarterback war, dass der mag, dass der Ball geworfen wird. Aber klar, das macht es dann schon einfacher, wenn du, ich sage jetzt mal auf Papier, aber ich bin auch ziemlich sicher, dass das dann auf dem Feld so sein wird, so Passvorteile hast, dass du auch eher den Ball laufen kannst, ne? So rum finde ich das auch viel sinnvoller, dass du über den Pass das Field ein bisschen ausstretcht, also die Defender ein bisschen nach hinten ziehst und dann leichte Boxen hast und dann eben dann laufen kannst. Nicht so, was man über Jahrzehnte in der NFL gepreacht hat, dass man den Run braucht, um das Passspiel zu öffnen. Das ist nicht so meins. Aber so rum macht es schon deutlich mehr Sinn. Und vielleicht ist ein bisschen schwer zu sagen, weil wir haben jetzt eben mit Ingram jemand, der eher im Run-Game besser ist und wenn Reisner spielt, ist der eher im Pass-Game besser. Vielleicht hilft Reisner durch seine Präsenz im Passspiel, um das dann zu öffnen. Ich hoffe, dass Ingram nicht so viel spielt, aber klar, wenn Reisner noch nicht so weit ist mit dem Playbook, macht es auch wenig Sinn. Kommt auch wiederum darauf an, ob der Center spielt, ob Garrett Bradbury spielt, der gestern nicht trainiert hat, wenn ich es richtig weiß. Und Schlottmann ist da als Center schon ein Downgrade, muss man sagen. Von daher kann man nicht mehr vorstellen, dass man besser den Ball auf dem Boden bewegt, bin aber doch dafür, dass man seine Ferraris auf Außen nutzt. Und ich sag's jetzt, damit du dir nachher nicht diese Hot Take nehmen kannst. Und ich sage es jetzt, damit es nicht als Bold Prediction gilt, Justin Jefferson macht mehr als 200 Yards, meiner Meinung nach.
Okay. Nee, ich habe tatsächlich zwei andere Bold Predictions, von daher keine,
sehr gut,
keine Sorge. Prediction, eigentlich gutes Stichwort. Haben wir noch irgendwas zu Preview oder?
Vielleicht ganz kurz, Was ich mir noch von Cousins wünsche, ist ja, dass er ein bisschen aggressiver spielt. Das Average Depth of Target oder kurz ADOT, also wie weit er runterwirft das Feld, kann man das auf Deutsch übersetzen, ist bei 8,1. Das ist Liga-Mittelmaß und ich wünsche mir, dass er dann noch ein bisschen aggressiver ist. Er wird nie dieser krasse Ganzlinger sein, aber mit diesen Waffen, gerade JJ, kann man noch ein bisschen aggressiver sein. Das ist das, was Herbert ihm ein bisschen voraus hat. Der wirft da tiefer. Ansonsten sind die beiden Quarterbacks tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr ähnlich. Die werfen beide wenig Turnover-worthy Plays, also wenige Interceptions. PFF zählt die ja so nicht nach Interceptions, sondern wie viele Bälle geworfen wurden, die theoretisch abgefangen werden könnten. Und die interessiert dann weniger, ob der gegnerische Corner das Ding fängt oder fallen lässt, weil dafür kann der Quarterback ja am Ende nichts. Da sind sie beide gut. Sie haben beide relativ gute Werte in der Big Time Throw, also wirklich diese ganz schweren, starken Würfe. Das Einzige, was ich mir bei Kirk ein bisschen wünsche, dass er ein bisschen aggressiver ist, aber ansonsten kann man da nicht meckern. Und jetzt können wir zu den Predictions.
Ja, bevor wir das machen, wollte ich noch einmal kurz sagen, dass ich weiß, zumindest zwei von unseren Vereinsmitgliedern sind beim Spiel vor Ort live im Stadion. Die sind rübergeflogen, beziehungsweise fliegen morgen rüber, je nachdem. Wenn ihr es hören solltet, schöne Grüße einmal an Stefan und an Gianni. Viel Spaß, macht euch eine geile Zeit da drüben. Dann kommen wir jetzt zu den. Ja, sicher, sicher. Ich weiß, dass die auch quasi eine Rundreise machen, dann auch noch nach Carolina weiterfahren. Okay. Gerne mit zwei Siegen wiederkommen.
Ja.
Sodass wir 2-2 dann gegen die Chiefs antreten können. So, jetzt kommen wir zu den Predictions. Sonntag, Woche 3, 19 Uhr unserer Zeit, US Bank Stadium, Heimspiel Vikings Chargers. Stefan, wie geht's aus?
Nach der Vorbereitung bin ich tatsächlich optimistischer als vorher auf diese Folge. 28-26 gewinnen das die Vikings.
Knappes Ding. Ich bleibe bei meiner Prediction, die ich heute Vormittag schon in der internen WhatsApp-Gruppe rumgeschickt habe. Ich sage auch, wir gewinnen 34-27. Weil ich glaube, es wird ein offensives Feuerwerk und wir werden da mit einem Touchdown dann die Nase vorne haben. Bold Predictions. Ich sagte ja, ich habe zur Not zwei. Dann möchte ich dich bitten, fang du doch gerne mal an.
Ja, diese Bold Prediction hat sich irgendwie so ein bisschen bei mir aufgedrängt, weil ich habe ja schon erzählt, dass Justin Herbert unter einem Blitz ziemlich schwach ist. Dass Brian Flores viel Blitz, wissen wir auch. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass wir den besten Blitzer der Liga in unserem Reihen haben, zumindest aktuell. Und das ist keiner geringer.
Jetzt klau Jan bitte nicht seine...
Ja, aber er hat ja recht. Er hat ja leider recht. Hoffentlich hört er das nicht. Ivan Pace Jr., ja, der undrafted Free Agent, wir alle kennen inzwischen seinen Namen, ist tatsächlich der Spieler mit der höchsten Blitzgrade und der Blitz-Efficiency auch. Und dann nehme ich das einfach. Der wird genug geblitzt werden am Sonntag und der wird mindestens einmal so durchkommen, dass er Justin Herbert nicht nur sackt, dass er ihn auch den Ball rausschlägt, dass er den Ball aufnimmt und dass er den Ball in die gegnerische Endzone trägt. Dementsprechend Fumble oder Strip Sack, Fumble Recovery und Touchdown. Alles in einem für Ivan Pace Jr.
Drei Dinge auf einmal. Das geht unwirklich nicht, wie es in der Werbung früher hieß. Doch, das können wir gelten lassen. Gut, meine Bold Prediction, sie wäre eigentlich, meine ich, nicht bold, aber wenn man die beiden Saisonspiele zuerst sich betrachtet, entscheide du, ob du sie mir durchgehen lässt. Ich sage, nicht nur die Vikings fabrizieren keinen einzigen Turnover und nicht nur das, inklusive keinen einzigen Fumble. Also ein Turnover wäre es ja auch nicht, wenn man fummelt und das Ding durch Glück selber recovert, sondern kein Turnover inklusive der Ball wird nicht selbst gefumbelt.
Du hast gesagt, das ist noch eine andere, oder? Den will ich jetzt auch hören und dann entscheide ich.
Also die andere wäre, aufgrund der Cam Akers Verpflichtung sage ich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Es wird endlich das lang ersehnte Breakout-Game von Alex Mattersen. Zwei Touchdowns, 100 plus Yards.
Ist auf jeden Fall bolder. Aber du darfst sie aussuchen. Dadurch, dass die Vikings jetzt wirklich in den ersten zwei Wochen sehr, sehr viele Ball fallen gelassen haben, darfst du sie dir aussuchen.
Weißt du was? Ich nehm beide Und wenn es eintritt, mache ich einen Fuffi in die Charity-Kasse.
Ja gut, da ziehe ich mit. Wenn es eintritt, ziehe ich auch mit dem Fuffi.
Warte, da muss ich mal kurz aufschreiben. Also 0 Turnover, 0 Fumble, Mattison, 2 TD, 100 plus Yards. Okay. Gut.
Ja, da haben wir uns doch gut geeinigt zum Schluss.
Dann sind wir mal gespannt. Ich muss mal ein bisschen schauen, wie ich das Spiel gucke. Ich kann es sicherlich nicht live von Anfang an zu Hause schauen, weil, sagte ich ja schon kurz im Vorgespräch, wir sind mit einigen Jungs aus NRW beim ERF-Finale. Ryan Fire gegen Stuttgart Search am Sonntag in Duisburg. 15:30 Kickoff und dann hinterher mit Siegerehrung sind wir wahrscheinlich nicht vor 8, 9 Uhr zu Hause. Mal gucken, ob ich dann das Spiel von vornherein live gucke, wenn ich es irgendwie schaffe, auf der Bahnfahrt und so nicht aufs Handy zu schauen. Spiel unterwegs live gucken bringt, glaube ich, nichts aufgrund der Netzabdeckung hier in Deutschland. Auf jeden Fall, ich wünsche euch da draußen ein schönes Wochenende, einen schönen Game Day, einen hoffentlich entspannten Game Day. Stefan, ich danke dir für die Podcast-Aufnahme. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich sage wie immer Skol und bis demnächst.
Sehr gerne. Ich danke dir, Marc. Ich danke allen Zuhörern und ich bin mir sicher, wir werden es gewinnen. Skol!